Das ist ja schon eine riesige Entlastung, finden Sie nicht? In Gott jemanden zu haben, der mich kennt und der mich versteht und als Vater seine Kinder nie verlässt. Obwohl er genau weiß, wie es uns wirklich geht, im tiefsten Inneren, in unseren Gefühlen. Und er genau weiß, dass da manchmal auch Gefühle auftreten können, die wirklich sehr finster sein können, die absolut an der Grenze sind, die einen schier zur Verzweiflung führen können. Wir haben beim letzten Mal bereits in diese dunklen Gefühle, in die Gefühlswelt, in die Abgründe des Asaf geblickt im Psalm 73 im ersten Teil und wir haben festgestellt, wie es einem Menschen überhaupt gehen kann. Asaf war so weit in dieser ganzen Krise angelangt, dass er sagte, eigentlich kann ich mit dem Glauben aufhören. Also wenn selbst den Menschen, die ohne Gott ihr Leben führen, besser geht als mir, was läge da Näheres, als zu Gott zu sagen, okay, das war's jetzt, ich verabschiede mich von dir, ich lebe ohne dich. Vielleicht geht's mir dann auch besser. Also ein Mensch so sehr an der Kante, dass er so bereit ist, seinen Glauben über Bord zu werfen, nur um vielleicht einen Strohhalm zu entdecken, dass es ihm vielleicht doch besser gehen könnte. Aber wir haben es gesungen, dass Gott nicht loslässt. Dass er diese tiefsten Gefühle kennt und trotzdem festhält. Und das hat den Asaf geprägt, das hat ihn festgehalten, dass es in seinem Leben auch zu einer Wende kam und er bei Gott und mit Gott gemeinsam auch wieder andere Zeiten erleben konnte. Wir haben beim letzten Mal so mehr die dunklen Verse des 73. Psalmes gelesen und uns mit hineinnehmen lassen und uns an den ein oder anderen Punkten sehr, sehr tief im eigenen Ergehen wiedergefunden. Und wir werden heute genauso mal auch diese schönen Verse dieses 73. Psalmes lesen und uns versuchen, da auch wiederzufinden. Und vielleicht können diese Zeilen auch für Sie persönlich, für einzelne von euch, so einen Wendepunkt darstellen, wo es auch wieder anders wird, wo ein ganz anderer Grundton in das Leben hineinkommt. Aber einfach um den ganzen Zusammenhang, die ganze Brücke zu bauen, vom letzten Sonntag jetzt auch zu diesen Versen heute, möchte ich den gesamten Psalm Ihnen nochmal vorlesen. Sie können es gerne mitlesen auf Ihren Infoblättern, auf den Stühlen oder hier vorne an der Leinwand, so ein Schritt nach dem anderen. Ich möchte zitieren nach der Luther-Übersetzung. Ein Psalm Asafs. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reines Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hoch her. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen. Die sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie. Siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte. Aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzt sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Soweit Asaf im Originalton. Also doch noch ein Happy End. Wir können uns alle freuen, dass es bei Asaf nun wirklich gut ausging. Ja, diese letzten Verse, die haben ja sogar beim ersten Lesen so was Romantisches an sich, finde ich. Also ich finde das nett, so ein Bild, ja. Ich bleibe bei dir, halt mich bei dir fest, denn du hältst mich. Also so Händchen haltend durchs Leben gehen. Finde ich nett. Also so richtig schön harmonisch dieser Ausdruck, so mit einem anderen gemeinsam Hand in Hand durchs Leben zu bummeln, beschwingt und unbeschwert eine gemeinsame Zeit genießen zu können, zu zweit, faszinierend, oder nicht? Aber ob eine solche Freundschaft oder eine Partnerschaft zwischen zwei Leuten hält, wird sich erst nach einigen Krisensituationen zeigen. Erst die Krise bringt's ans Licht, ob die Liebe tief genug ist, ob wir es beieinander aushalten können, auch in diesen schweren Tagen. Die Krise lässt es dann offensichtlich werden, ob wir beieinander bleiben, auch wenn es nicht gut läuft oder so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben. Nun, Asaf, der Dichter dieses Liedes, der schreibt aber diese Zeilen nicht als romantisches Liebeslied nach der Melodie von Eros Ramazzotti. So die Flamme vor Augen. In diesem Lied beschreibt Asaf in einer schonungslosen Offenheit von seiner schlimmsten Lebenskrise. Kein Traum. Das war Albtraum für ihn. Als hauptamtlicher Mitarbeiter am Tempel ist Asaf zuständig für Lobpreis und Anbetung. Er lebt von dieser guten und innigen Beziehung zu Gott. Er lebt von diesem Staunen über den allmächtigen Herrn. Ist aber innerlich ausgetrocknet. Es kam die Krise. Die Krise, in der er Gott nicht mehr verstehen konnte. Und so sehr er sich bemühte, nachzudenken, Gottes Wege zu verstehen, es macht keinen Sinn mehr. Er kommt dem nicht mehr nach. Gott, wo bist du, ist sein Gebet. Gott, mir geht es dreckig. Kümmert es denn dich überhaupt nicht, dass ich so drin hänge? Kriegst du es überhaupt denn mit, wie es mir wirklich geht? Warum hilfst du mir nicht auf? Warum greifst du nicht ein in mein Leben? Schau doch mal, selbst denen, die nicht an dich glauben, geht's besser als mir. Das kann doch nicht sein. Gott, vielleicht ginge es mir ja auch besser, wenn ich die Beziehung beende. Unsere Liebe hat nicht gereicht. Es bringt doch nichts mehr. Was macht ein Anbetungsleiter, ein Lobpreissänger in dieser Krise? Nun, Asaf, finde ich sehr interessant, er ging seiner Arbeit weiter nach. Sein Arbeitsplatz war der Tempel, das Heiligtum Gottes. Und Asaf wurde nicht müde, trotz dieser Krise weiter zu singen, weiter Gott zu suchen, ihn zu loben. Asaf hat sich mit seinen Zweifeln, die ihn gequält haben, und diesen abgrundtiefen Fragen gerade nicht in die Isolation verkrochen, sich nicht abgeschnitten von all dem, was ihm irgendwie noch helfen könnte, um nur irgendwie Zeit mal allein für sich zum Grübeln zu haben. Er ging weiter seiner Arbeit nach, Gott zu loben. Das Nachdenken führte ihn ja gerade nicht weiter. Es war ihm zu schwer, schreibt er, er konnte es nicht verstehen. So ging er in aller Treue seinem Alltag nach als Lobpreisleiter am Arbeitsplatz Tempel. Und hier, mitten in diesem Alltag, macht er eine interessante Feststellung, da war es für ihn wie eine Erleuchtung am Arbeitsplatz. Die Gottlosen können zwar Gott völlig aus ihrem Leben ausblenden und dabei sogar noch sehr erfolgreich sein damit, das ist alles möglich, aber sie können Gott nicht daran hindern, am Ende ihres Lebens sie zur Rechenschaft zu fordern. Gott bleibt die höchste Instanz, auch wenn er abgelehnt wird. Er lässt der Gottlosigkeit sicher viel Raum. Und das können wir nachvollziehen. Wir müssen nur mit offenen Augen durch unser Leben laufen und da merken wir an vielen Stellen Gottlosigkeit. Vorher in der Gebetsgemeinschaft war von einer höllischen Welt die Rede. Tatsächlich, die Gottlosigkeit hat Raum. Und Gott schaut unter Umständen sehr lange zu und wartet lange Zeit, dass diese Leute ihr Leben ändern und Gott selber zum Mittelpunkt ihres Lebens machen. Aber einmal ist der Zeitpunkt da, an dem Gott von jedem einzelnen Menschen Antworten verlangt auf diese zentralen beiden Fragen. Da wird Gott jedem Menschen diese Fragen stellen. Was hast du aus deinem Leben gemacht, das ich dir geschenkt habe? Erzähl mal. Und die zweite Frage: Was hast du mit mir gemacht, von dem du das Leben geschenkt bekommen hast? Zwei Fragen, die Gott jedem stellen wird. Und nun leg los. Erzähl mal. Und dann, so schreibt es Asaf, wird den Leuten, die ohne Gott ihr Leben führten, der Boden weggezogen. Sie stürzen, sagt er, sie stürzen zu Boden und werden zunichte. Ihr Lebenshaus, das sie mit viel Erfolg und mit viel Reichtum und Wohlstand unter Umständen aufgebaut und eingerichtet haben, dieses Lebenshaus stürzt in sich zusammen. Es hat keinen Bestand vor Gott. Wer ohne Gott leben will, kann das tun. Aber er hat nur eine begrenzte Zukunft bis zu einem gewissen Punkt, an dem Gott eingreifen wird. Wenn Gott zur Rechenschaft zieht, ist die Zukunft beendet. Das war Asafs Erkenntnis hier im Tempel. Er hat das Ende gesehen und nicht nur den jetzigen Augenblick. Und dagegen sieht er nun, als einer, der sich mit Gott in Verbindung gehalten hat, er sieht sich auch dann noch von Gott festgehalten, wenn seine eigene Hand schon längst nicht mehr stark genug war, festzuhalten. Wenn seine eigene Hand schon losgelassen hat, wird er immer noch festgehalten. Das war sein Blick. Gott umfasst seine Hand und lässt sie nicht los. Ich finde das enorm, wie Gott nicht müde wird, den Menschen seine Hand hinzustrecken, immer mit dieser Aufforderung, jetzt schlag doch mal ein. Guck doch mal, meine Hand ist da und ist stark genug auch in der Krise. Die lässt nicht mehr los. Gott wirbt geradezu darum, dass sich die Menschen ihm anvertrauen. Wenn du Zukunft haben willst, dann schlag ein. Es gibt keine Alternative, aber ich verspreche dir, dich festzuhalten. Ich verspreche dir nicht ein leichtes Leben. Ein Leben ohne Sorgen, ohne Probleme, ohne Nachteile. Ein Leben auf der Überholspur. Nein, niemals verspreche ich dir das. Aber ich verspreche dir, dass ich dich selbst in den schweren Zeiten festhalten werde. Und gerade dort, in der Krise, wirst du es am meisten zu schätzen wissen, dass ich dein Gott sein darf, dem du dein Leben anvertraut hast. In Krankheit bin ich dein Arzt und Tröster. In Geldsorgen bin ich dein Versorger, die Quelle deines Lebens. In Sackgassen bin ich dein Ausweg. In Schuld und Sünde bin ich deine Versöhnung. Am Ende deines Lebens bin ich deine Hoffnung. Schlag ein. Sehen Sie, die Krisen kommen bestimmt. Bei keinem Menschen bleiben sie jemals aus, wie auch keine einzige menschliche Partnerschaft vor diesen Krisen verschont bleiben wird. Aber trotzdem allen, trotz der Krise, will Asaf bei Gott bleiben. Er sagt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Diese Beziehung bleibt selbst dann noch bestehen, wenn ein Mensch in der Krise hängt, in den Seilen hängt und Gott nicht mehr verstehen kann. Unser Verstand ist immer zu schwach, immer zu gering, immer zu einfältig, um Gott zu fassen oder ihn in den Griff zu kriegen. Unsere Hand ist immer zu schwach, um Gott festzuhalten. Aber er hält, er trägt. Und nur deswegen kann es Asaf auch weiterhin bei Gott aushalten, weil er gehalten wird. Wir haben es gesungen in dem Lied, Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Wohl wissend, dass meine Hand diese Stärke niemals entwickeln könnte. Aber weil du mich festhältst, bin ich gehalten. Asaf stellt hier fest, dass Gott ihn an seiner rechten Hand hält, wird er ausdrücklich betont von ihm. Das ist doch, zumindest bei Rechtshändern nun, gerade die Hand, die sehr aktiv ist. Mit dieser rechten Hand werden Verträge unterzeichnet. Kaufverträge, Mietverträge, Arbeitsverträge, Eheverträge. Bei meiner rechten Hand hältst du mich. Mit dieser rechten Hand werden Maschinen bedient. Da wird die Zahnbürste und der Kochlöffel festgehalten. Und mit der rechten Hand wird die Enter-Taste betätigt, mit der dann die Mail weggeschickt wird. Gedankenlos, vielleicht vorschnell. Gott will mich in aller Aktivität, selbst in den kleinsten Kleinigkeiten, festhalten. An dieser rechten Hand, die ich so selbstverständlich gebrauche, ohne mal drüber nachzudenken. Gerade in diesen unbekümmerten Momenten, da hältst du meine Hand und führst sie. Manchmal mutet Gott unendlich Schweres zu, aber er hält fest. Manches Mal ist Gott voller Rätsel, aber immer zuverlässig und treu. Und nur darauf kann das Christsein, der Glaube an Jesus Christus bauen, niemals auf diese eigenen Gefühle oder Erfahrungen, die man im Laufe seines Lebens schon machen konnte. Die tragen nicht durch, Gott allein hält. Wir haben hier heute im Gottesdienst auch einige reifere Damen und Herren unter uns. Also die Junggebliebenen, sagen wir heute dazu. Früher waren es die Alten, aber ändert sich alles, ja. Wir haben Leute unter uns, die schon sehr viel mitgemacht haben, die in ihrem Leben wirklich schon durch ordentliche Krisen durchgingen. Und ich vermute, alle miteinander können unisono mit unzähligen Beispielen über Jahrzehnte hinweg dieses eine bestätigen: Gott hält fest. Wir könnten sie fragen, da haben wir Herren und Damen, die die 80er überschritten haben. Gott hält fest. Selbst wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Sie sind dran geblieben, diese junggebliebenen Geschwister. Trotz vieler Enttäuschungen, Verletzungen, Krisen, Verzweiflung. Und die hatten vielleicht mehrmals diesen Satz auf den Lippen: Gott, ich kann mich nicht mehr halten. Halte du. Ich will bei dir bleiben. Halt mich fest. Und er hat gehalten. Wenn wir unsere alten Leute in Krisen um Rat fragen würden, würden sie sicher alle sagen, bleib dran. Er hält fest. Gott liegt sehr viel an uns. Deswegen hält er fest. Wenn ich mir überlege, wie sorgfältig wir schon mit rohen Eiern hantieren, dass ja keins zerbricht und keins auf den Boden fällt. Was kostet ein rohes Ei? 50 Cent? Ja gut, das ist nicht wegen dem Geld, sondern mehr wegen der Sauerei, wahrscheinlich auf dem Fußboden. Aber wie sorgsam wir mit solch einem Ei umgehen. Und wenn wir dann dagegen überlegen, was Gott alles für uns investiert hat, welchen Preis Gott für unser Leben bezahlt hat. Meinen wir im Ernst, er würde uns fallen lassen? Nicht wegen dem Geld, sondern wegen der Sauerei. Die ganze Aktion an Advent und Weihnachten, nur zum Beispiel, Gott schickt seinen Sohn auf diese Welt. Was für ein höchst riskantes Unternehmen, wenn wir nur daran denken, dass damals genau der König Herodes Herrscher war. Ein skrupelloser, grausamer König. Wenn der diesen kleinen Säugling erstmal verwischt, dann ist diese Rettungsaktion Gottes bereits in den ersten 14 Tagen zu Ende. Was für ein Risiko, diesen Jesus Christus als Säugling auf die Erde zu schicken. Aber Gott hat Weihnachten riskiert, weil wir ihm wichtig sind. Die Kleinen und die Großen. Und wenn wir uns das Ende dieser ganzen Aktion Gottes an Karfreitag betrachten, da zahlt Gott mit dem Leben seines Sohnes einen Wahnsinnspreis, den es höher gar nicht mehr geben könnte. Da lässt er doch wirklich keinen fallen von uns, wenn er erstmal so viel investiert, dass wir überhaupt erstmal in eine Beziehung zu Gott kommen können. Also, bei dem will ich bleiben. Bei ihm ist jeder gut aufgehoben. Dieser Preis, der beweist mir das. Und dann geht es nun mit vereinten Kräften vorwärts. Geh mit. Gott mit mir und ich mit ihm. Asaf schreibt, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Gott möchte, dass sich die Leute an ihm orientieren, seinen Rat übernehmen für ihr Leben. Gott will das Kommando übernehmen und den Weg anführen. Es gibt sicher Weggabelungen, an denen ich mich gerne vielleicht anders entscheiden würde, als Gott in der Bibel vorgibt, wo die Alternative durchaus reizvoll sein könnte, verlockend sein könnte. Aber bevor ich meinen eigenen Kopf durchsetze, würde ich lieber Gott entscheiden lassen und diesen Weg wählen. Ich lasse lieber ihn machen und gehe mit, weil allein er garantiert, ich mache keine Fehler. Sein Weg ist es, nicht meine Entscheidung. Er führt fehlerlos. Nun, manchmal komme ich mit Gottes Vorstellungen vom Leben nicht klar, weil ich einen recht begrenzten Horizont habe. Ich sehe nur den momentanen Vorteil, was es mir bringen würde. Gott sieht weiter. Deswegen will ich seinen Weg haben, seinen Weg wählen. Lieber gehe ich mit, als dass ich für mich selber den Weg finden muss und nie weiß, wo ich landen werde. Für Asaf ist die Freundschaft mit Gott wichtiger, als die eigenen Ziele zu erreichen. Die Beziehung zu ihm ist wertvoller als alles andere auf dieser Welt. Darf ich das nochmal sagen? Die Freundschaft mit Gott ist wichtiger, als seine eigenen Ziele zu erreichen. Die Beziehung zu ihm ist wertvoller als alles andere auf dieser Welt. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, diesen Satz. Gott, du bist alles, was ich brauche. Und was du mir nicht gibst, das brauche ich nicht. Du allein reichst, dass ich Zufriedenheit erleben kann. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, sagt Asaph, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Asaph hat so eine Situation des Verschmachtens gerade durch. Er weiß, wovon er spricht. Andere stehen hier vielleicht gerade mittendrin. In diesem Gefühl, dass das Leben austrocknet, verdorrt. Aber du, Gott, du bist meine Erfrischung, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Gott, du bist ein Teil von mir, als ob du ein Körperorgan in meinem Innern wärst. So real kann ich deine Zuwendung, deine Hilfe und deinen Halt erfahren. Mit dir, Gott, an deiner Hand habe ich das Wesentliche für mein Leben gefunden. Du führst den Menschen, der sich dir anvertraut, bis ans Ziel. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Ja, Gott, doch auch mein Leben geht einmal zu Ende. Auch mein Leben hat ein Ziel, das unaufhaltsam näher rückt. Da geht es uns genau wie den Menschen, die dich ablehnen, die ohne dich glücklich werden wollen. Aber du nimmst mich am Ende meines Lebens mit Ehren an. Gott, das lässt mich zuversichtlich dem Lebensende entgegengehen. Was für eine Aussicht, von dir einen Ehrenempfang bereitet zu bekommen. So wie man sich's vorstellt, so mit rotem Teppich. Prächtige Musik, Trommelwirbel, Spalier, den Teppich entlang, rechts und links, alles Leute, die schon vor mir das Ziel erreicht haben, von denen ich mich verabschieden musste. Und die stehen alle da und applaudieren. Ehrenempfang. Willkommen. Du bist am Ziel angelangt. Und am Ende dieses roten Teppichs steht mit ausgebreiteten Armen Jesus persönlich. Du bist bei mir. Für alle Zeit am Ziel. Dort, wofür du gemacht worden bist. Das ist Ehrenempfang bei Gott. Wir fragen uns, Gott, womit habe ich das verdient? Dass du für mich dieses ganze Tamtam veranstaltest? Diesen Ehrenempfang? Diesen roten Teppich? Womit habe ich das verdient, Gott? Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass ich das jemals irgendwo erarbeitet hätte. Du bist doch allein derjenige, dem die Ehre gehört. Und nun ehrst du mich? Gott, wenn du mich nicht festgehalten hättest, ich hätte das nie geschafft. Es hätte niemals geklappt. Aber du warst gnädig. Danke. So will ich lernen, mich in meinem Alltag, ob es nun Dienst am Heiligtum ist, oder Dienst am kranken Menschen, oder Dienst am Bruttoinlandsprodukt. Ich will lernen, dass du meine Freude bist. Du bist es, Gott. Auf dich will ich meine Hoffnung setzen. Asaph schreibt, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Gott, auf dir ruht meine Hoffnung. Wirtschaftlicher Aufschwung ist gut, aber du bist besser. Ich will durch mein Leben andere auf diesen starken Halt aufmerksam machen, verkündigen, mit Worten, mit meinem Verhalten, das du festhältst. Denn es gibt noch zu viele auf dieser Erde, die es versuchen ohne dich, Gott, und die ohne dich ins Verderben stürzen. Ich will dieser Einladung folgen. Geh mit. Darf ich am Schluss dieser Predigt zu diesen drei Impulsen hier nochmal etwas konkreter werden anhand dieses sehr anspruchsvollen Psalms? Schlag ein war der erste Impuls. Sie erinnern sich vielleicht. Vielleicht ist hier im Gottesdienst jemand, der sich vor Gottes ausgestreckter Hand sieht. Vielleicht hat heute Vormittag jemand festgestellt, ich habe noch gar nicht eingeschlagen. Gott hat mich ja noch überhaupt nicht zu fassen gekriegt. Ja schon, ich laufe auf ihn zu und gehe von ihm weg. Aber er hat mich noch nicht packen können. Es ist so, wenn zwei heiraten wollen, müssen beide Ja sagen. Gott hat zu dir sein Ja gesagt. Und diese Hand ist ausgestreckt. Dieser Impuls heißt nun für dich, schlag ein. Noch jetzt in diesem Gottesdienst. Schlag ein, du kannst nur gewinnen. Mach's fest. Sag Ja zu diesem Gott. Zu diesem zweiten Impuls, bleib dran. Da ist vielleicht hier im Gottesdienst jemand, der schon mit Gott lebt, aber eine tiefe Krise durchläuft. Da mutet Gott dir im Moment wirklich viel zu. Und manchmal denkst du, es wäre das Beste, davon zu laufen. Vielleicht geht es ja ohne Gott besser. Aber wohin? Wohin möchtest du? Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? War das Lied vorhin? Es ist schon so, einen wie Gott findest du nicht mehr. Keinem auf dieser Welt bist du so wertvoll wie ihm. Bleib dran, er hält fest, auch und vielleicht gerade in der Dunkelheit eines Tunnels tut es so gut, an der Hand eines anderen nach vorne zu gehen, geführt zu werden ins Licht. Und zum letzten Impuls, geh mit. Vielleicht ist hier heute Morgen jemand, der gerade vor einer Entscheidung steht, in einer Weggabelung sich befindet. Eigentlich weißt du schon insgeheim, was Gott von dir will. Hat er ja vieles mitgeteilt in seinem Wort. Aber die Alternative macht dir zu schaffen. Das andere ist schon eine Überlegung wert, ja? Mal ohne Gott was zu probieren. Es klingt sehr verlockend. Ja, natürlich, ist schon so. Man kann zu Gott auch wieder zurückkommen, wenn man das Ding mal allein durchgezogen hat. Aber ich überlege mir halt, wenn Gott das absolut Beste für mich will und noch nie einen Fehler gemacht hat, dann ist diese Alternative, die sich mir zurechtgelegt hat, ja maximal das Zweitbeste, oder? Aber warum sollte ich mich für das Zweitbeste entscheiden, wenn ich das Beste kriegen kann? So verlockend es wäre. Das Zweitbeste ist in dem Fall das Schlechte. Komm, geh mit, heißt es. Es gibt keinen besseren Weg, als mit Gottes Hand nach vorne zu gehen. In allen drei Situationen wäre es nun vielleicht dein Wunsch, mit jemandem zu reden. Das ist Festmachen oder dieses Dranbleiben oder dieses Mitgehen, diese Entscheidung mit irgendjemand zu teilen, vielleicht gar nicht mal so groß zu besprechen, sondern einfach zu sagen, ich möchte, dass jemand dafür betet jetzt, für so eine Entscheidung, für diesen Entschluss. Ich möchte, dass jemand einfach nur hört, was sich bei mir da gerade abspielt, wie Gott mich angesprochen hat. Dann bist du herzlich eingeladen, jetzt gleich nach dem Ende dieses Gottesdienstes hier nach vorne zu kommen. Hier vorne warten Mitarbeiter der PrayStation, die gern für dich da sind. Die sind leicht zu erkennen an so einem Etikett, was sie sich angesteckt haben. Manche, die haben sich auch in den Raum schön reingeschmuggelt, unter die Leute gemengt, verteilt. Es sind Leute da. Und diese Leute, die warten gerade drauf, um dich in Empfang zu nehmen, um für dich zu beten. Sie werden dich segnen. Sie werden dein Anliegen aufnehmen und Gott gegenüber sagen, komm einfach. Es soll heute keiner nach Hause gehen müssen, ohne sicher zu wissen, dass er von Gott festgehalten wird, an dieser starken Hand Gottes dranhängt. Denn dafür steht einfach viel zu viel auf dem Spiel. Komm einfach. Es ist Gott, der mit seiner ausgestreckten Hand wartet. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke für diesen riesigen Preis, den du bezahlt hast, mit deinem eigenen Sohn bezahlt hast, dass wir in dieser Beziehung zu dir leben können, dass wir eine Hand haben, um gehalten zu sein. Und selbst dann noch, wenn es uns in manchen Lebenssituationen hier den Boden wegzieht und wir ganz schön ins Straucheln geraten, so wie es der Asaf durchmachen musste. Aber danke für die Erfahrung, dass du festhältst, dass es keine Situation gibt, in der du mal loslassen würdest. Und ich will dich bitten, dass wir an dieser Hand tatsächlich diese Zufriedenheit, diesen Frieden in dir erleben. Auch wenn wir uns manchmal als Verlierer vorkommen und manchmal erschrecken angesichts des Versagens in unserem Leben. Aber dass wir merken, dass wir an deiner Hand an der richtigen Stelle sind, festgehalten. Lass es jeden Einzelnen von uns erleben in der Lebensphase, die jeder gerade durchmacht. Dass du ein stabiler Halt bist, zuverlässig und treu. Bis an unser Lebensende, um uns dann auf der anderen Seite diesen einzigartigen, triumphalen Empfang zu bereiten. Lass das für uns eine Aussicht sein, an der wir uns aufrichten können, weil du dort wartest. Lass uns motiviert sein, auf dich zuzugehen, gemeinsam mit dir auf dich zu. Amen.